Manchmal ist es zum Verzweifeln. Du möchtest abnehmen, aber was für viele andere scheinbar leicht ist, gelingt dir nicht. Iss doch einfach die Hälfte, verzichte auf Kohlenhydrate, aufs Frühstück, aufs Abendessen. Ratschläge gibt es ohne Ende im Internet, in deinem Umfeld oder vielleicht sogar in deinem Kopf. Ratschläge sind auch Schläge. Das habe ich während meiner Ausbildung zur Telefonseelsorgerin am Kinder- und Jugendtelefon gelernt und ich finde, da ist absolut was dran. Heute entführe ich dich in die Physiognomik, also in die Antlitzdiagnose, und ich erkläre dir, welche zusätzlichen Aspekte bei dem Wunsch, Gewicht zu verlieren, eine wichtige Rolle spielen. Und ich bin nicht alleine. Ich freue mich, dass Toni Kind heute an meiner Seite sitzt. Hi, ich bin Anja Uribol. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Essen hilft immer. Ich zeige dir, wie du mit Hilfe der 5-Elemente-Ernährung der traditionellen chinesischen Medizin einen guten Draht zu deinem Bauch aufbaust. Hast du schon einmal etwas von der Physiognomik gehört? Ähnlich wie bei der Puls- oder der Zungendiagnose helfen körperliche Merkmale und Zeichen bei der Profilerstellung, also bei der Anamnese. Und du lernst heute meine Ausbilderin Toni Kind kennen. Mit ihr spreche ich über das Ernährungsnaturell und warum ein Mensch mit diesem Naturell deutlich mehr Schwierigkeiten haben kann, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Toni, es gibt Menschen, die können so richtig gut die Zähne zusammenbeißen und Dinge einfach durchziehen, zum Beispiel Diäten. Und dann ist es auch egal, dass die Auswahl an Lebensmitteln begrenzt ist und oder die Portionsgrößen. In diesem Fall zeigen sich dann natürlich auch relativ schnell echte Abnehmerfolge. Aber das kann nicht jeder, auch wenn er sich vielleicht selbst dafür sogar verurteilt. Was meinst du, Toni? Welches Naturell kommt mit so einer Rosskur am wenigsten klar?
Ja, die Rosskur ist eigentlich der Lieblingsmodus des Bewegungsnaturells. Die haben so den Spruch, es ist einfach toll, Lance Armstrong hat mal gesagt, so eine richtig schöne Quälerei. Also die lieben die Herausforderung und die lieben es auch, so die Zähne zusammenzubeißen und dadurch. Die lieben auch ein Stück weit die Askese. Und das Naturell, an das du jetzt vielleicht auch denkst, das sind mehr runde Menschen, mehr Menschen, die sehr gerne essen und viel essen, die sozusagen auf so einer ganz anderen Ebene funktionieren. Für die ist das eigentlich ein Horror. Die sagen, warum soll ich mich quälen? Ja, wenn Lance Armstrong sagt, so eine schöne Quälerei, sagt ein Ernährungsnaturell, ja, aber warum denn bitte? Das macht doch das Leben aus, das ist schön. Ist.
Jetzt hast du schon das Bewegungsnaturell erwähnt und wir sprechen vom Ernährungsnaturell. Wie viele Naturelle gibt es denn in der Physiognomik?
Ja, also es gibt drei primäre Naturelle. Das ist das Empfindungsnaturell, das Bewegungsnaturell und das Ernährungsnaturell.
Und woran genau erkennt man jetzt das Ernährungsnaturell, wenn wir jetzt mal den Körper betrachten und auch die psychische Ebene? Da gibt es ja auch noch Unterschiede.
Ja, das Ernährungsnaturell ist von Natur aus mehr rund. Auch wenn Menschen meinen, jedem ist es gegeben, seine Figur komplett zu bestimmen. Es gibt runde Menschen, es gibt mehr eckige Menschen und es gibt Menschen mit sehr feinen Körperformen. Und natürlich kann man auf seine Form einwirken, aber im Grunde genommen wird ein runder Mensch nie ein Spargel. Ja, und das Ernährungsnaturell, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, hat halt runde Formen und die haben auch eine bestimmte Bedeutung.
Und auf psychischer Ebene, was zeichnet da das Ernährungsnaturell aus?
Ja, ich denke, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ist, sie sind nicht so ehrgeizig. Also ehrgeizig in dem Sinn, schneller, höher, weiter, dünner, schlanker. Natürlich ist ein Ernährungsnaturell immer unter Druck, weil alle Leute meinen, es ist ungesund, es ist undiszipliniert. Mit runden Formen werden leider Eigenschaften assoziiert, die nicht sehr positiv sind. Dabei sind Ernährungsnaturelle sehr wohlwollende Menschen. Sie haben ein großes Herz, Ihr Motto ist Leben und Leben lassen, was ich total schön finde. Sie haben eine gewisse Gutmütigkeit, sie haben eine sehr, sehr schöne Geselligkeit, sie sind unheimlich gerne mit Menschen zusammen, sind sehr unterhaltsam, also sie mögen gerne mit Menschen zusammen sein, ohne dass es so große philosophische Themen gibt, das würde sie eher ein bisschen stressen. Oder auch ohne, dass es dann so um so Leistungsdinger geht, wie beim Bewegungsnaturell, sondern einfach, das Leben ist schön, wenn man sich miteinander über Dinge des Lebens unterhält. Und das sind eben auch gerne materielle Dinge. Das Ernährungsnaturell mag die Materie, es mag überlegen, wo es den besten Rotwein zu kaufen gibt, wo man den besten Spaghetti Bolognese isst oder wo man den besten Teppich kauft. Also sie interessieren sich sehr für das, was materiell ist.
Kleiner Einwand zwischendurch, habe ich jetzt eigentlich ein Problem, du hast das eben so schön gesagt, die einen sind etwas eckiger, kantiger, die anderen etwas feiner, ich bin beides. Habe ich jetzt ein Problem oder bin ich nicht normal?
Ja, du gehörst zu den sogenannten Mischnaturellen, weil ich habe ja gesagt, primäre Naturelle, das sind eigentlich ganz wenige Menschen. Die meisten Menschen sind bunte und spannende Mischungen aus unterschiedlichen Naturellen. Und du wärst halt eine Mischung aus Empfindung und Bewegung. Das heißt, du hast kantige Formen und damit dynamische Anforderungen an dich selber und auch an uns, an deine Mitmenschen. Und du hast feine Formen. Das heißt also, du möchtest das, was in Dynamik in dir ist, verfeinern. Ja, wahrscheinlich würde dich das nicht so reizen, einfach nur schneller, höher, besser zu werden, sondern du würdest gucken, wo ist ein Sinn, wo sehe ich einen Sinn und würdest darin besser werden und würdest das auch nach außen bringen. Das können Bewegungsnaturelle nämlich sehr gut. Das sind die sogenannten Tatnaturelle. Und das, was der empfindungsnaturelle Anteil in dir denkt, das möchte das Bewegungsnaturell in die Welt bringen. Und wenn ich mich nicht ganz doll irre, ist das so ungefähr die Anja Orivol, oder?
Das stimmt tatsächlich. Also da erkenne ich mich schon wieder. Ich muss auch, schweife jetzt vom Thema ab, aber kleine Anekdote am Rande. Ich habe das schon ganz oft geschrieben in Blogartikeln und so. Als ich damals zu dir in die Ernährungsberatung gekommen bin und als es mir noch schlecht ging, da habe ich gesagt, dass ich alles Mögliche versuche, damit mein Bauch sich beruhigt. Und du hast vor mir gesessen und hast gesagt, nachdem du gehört hast, was ich so gegessen habe und so, nur mit Blick auf meinen Hals, das kann ja auch so gar nicht klappen. Und du hast mir damit so viel Entlastung gegeben. Ich weiß noch, ich bin in Tränen ausgebrochen oder beziehungsweise musste sie sehr arg zurückhalten, weil ich dachte, ich kann ja jetzt hier nicht vor der Sony Kind weinen. Aber das war einfach so eine Entlastung und weshalb ich das erzähle. Du behauptest jetzt einfach so frei von der Leber weg, es gibt diese drei Naturelle und so. Auf welcher Grundlage basiert das denn? Also dieses Beispiel zum Beispiel mit dem Hals, du hattest vollkommen recht. Du hast gesagt, du hast einen schmalen Hals, so einen Schwanenhals und diese Leute haben ein schwaches Verdauungssystem. Das ist ja unglaublich faszinierend, aber woher kommt diese Annahme und diese ganze Studie und Lehre? Auf was basiert das?
Ja, das hat in der Tat eine wissenschaftliche Grundlage und das ist die Keimblattlehre. Das heißt also, wenn sich Same und Ei verbinden und ein kleines Menschlein entsteht, dann besteht dieses kleine, noch nicht vorhandene Menschlein erstmal aus der Blastula, aus der Keimblase. Und die hat sozusagen, die fächert sich in drei Teile. Das eine ist das mittlere Keimblatt, das andere ist das äußere Keimblatt und es gibt noch das innere Keimblatt. Und je nachdem, also die Keimblätter entwickeln sich erstmal alle drei bei jedem Menschen, aber bei Menschen unterschiedlich. Das heißt also, wenn sich das mittlere Keimblatt dominant entwickelt, entwickeln sich der Muskelapparat, die Sehnen, die Bänder am schnellsten, am ausgeprägtesten. Und der Mensch hat also praktisch muskulöse Formen, eckige Formen. Beim inneren Keimblatt, dem sogenannten Ektoderm, ist es so, dass sich zierliche Formen entwickeln. Da entwickelt sich vor allen Dingen das Sinnessystem, das Nervensystem. Das heißt, die sind sehr, sehr sensibel, sehr, sehr feinfühlig bis hin zur Nervosität. Und wenn sich das innere Keimblatt von deinem geliebten Ernährungsnaturell dominant entwickelt, ist das Verdauungssystem sehr robust und es gibt also praktisch runde Formen. Und das ist praktisch, also die Keimblattlehre ist schulmedizinisch völlig abgesegnet. Also das ist ganz klar das, was Mediziner und Medizinerinnen auch im Studium lernen. Die Folge daraus, das ist praktisch Physiognomik. Das hat Karl Huter entwickelt, dass sich sozusagen mit der Dominanz eines bestimmten Keimblattes auch bestimmte Formen entwickeln. Das lernst du als Medizinstudentin halt nicht. Mhm. Und diese Formen kann man ja im Grunde genommen sehen. Mhm. Ja, und wenn ich sehe, dass du einen feinen Hals hast, dann weiß ich halt, der Hals gibt dem Kopf die ganze Nahrung. Und wenn der Hals so fein ist, kannst du nicht so dynamisch sein wie ein normales oder ein primäres Bewegungsnaturell, sondern du musst mehr auf deine Konstitution achten. Du musst ein bisschen mehr Rücksicht auf dich nehmen, als das ein Ernährungsnaturell, als das ein Bewegungsnaturell muss. Mhm. Weil die haben eine ganz, ganz starke Konstitution.
Das ist sehr schön erklärt. Und das lässt auch auf das Nächste schließen. Das Ernährungsnaturell, hast du gesagt, das ist relativ robust, hat ein robustes Verdauungssystem. Das heißt, es kann auch lange und viel und gut essen. Und in diesem Zustand, wo es noch im Gleichgewicht ist, ist es einfach normal, dass es etwas runder ist. Und dann würde ich sagen, sind es aber auch schöne Formen. Ne? Da ist hat die Haut einen schönen Glanz, das ist rosig, das sieht nicht irgendwie vielleicht pastös oder teigig oder so aus, sondern in dem Fall wäre jetzt Feuchtigkeit und Übergewicht dann etwas, was kippt, wo man dann sagen würde, da gerät jetzt auch ein Ernährungsnaturell in eine Position, wo es eben nicht mehr gesund ist, wo es nicht im Gleichgewicht ist. Und wenn so ein Mensch jetzt in die Beratung kommt und abnehmen möchte, dann glaube ich, ist es immer ganz wichtig, einen Punkt rauszuarbeiten, ja, der für das Ernährungsnaturell vielleicht eine bittere Pille ist, wenn es um das Thema Aussehen und Formen und Idealgewicht geht. Wie ist da deine Erfahrung und welche Aussage muss man da dann im Prinzip weitergeben?
Ja, im Grunde genommen, die bittere Pille, die du ansprichst, ist vielleicht, dass es eben enttäuscht ist, dass es nicht wirklich so schlank werden kann, wie es sich das vielleicht vorstellt. Auf der anderen Seite ist das aber vielleicht ja auch eine Erleichterung. Also ich habe mal erlebt, wie eine gärtenschlanke Mama im Empfindungsbewegungsnaturell eine runde Tochter hinter sich herzog und meinte, ich müsste doch sehen, um wen es geht. Ja, um wen geht es denn, fragte ich. Und sie sagte, na, das sehen Sie doch, um meine Tochter. Und für die Tochter war das einfach unglaublich erleichternd, als ich erklärt habe, diese Tochter ist ein Ernährungsnaturell. Und wird nie so aussehen wie sie. Und das ist eben auch erstmal wichtig, das zu akzeptieren. Das Zweite beim Ernährungsnaturell ist, sie essen eben wirklich sehr gerne. Sie sind gute Kostverwerter. Also wenn du isst, dann ist einfach das System, was eben auch Informationen verdaut. Das ist so auch im Gange, dass nur ein Teil der Nahrung verarbeitet wird und das Ernährungsnaturell ist von Kopf bis Fuß ökonomisch. Also wenn die was essen, verdauen die das auch komplett. Und da sie sehr gerne essen und ein robustes Verdauungssystem haben, ne, so eine Anja hat schon mal schnell Bauchweh, wenn es zu viel wird, und ein Ernährungsnaturell merkt das gar nicht so. Und da ist natürlich dann schon so die Frage, oder würde ich auch sagen, ja, also du hast ja eben auch die Unterscheidung gemacht zwischen pastösem Gewebe und, wie man das beim Ernährungsnaturell sagt, odischem, also weichem Gewebe. Da ist ein Unterschied. Und wenn es pastös ist, dann ist es ganz gut, die Feuchtigkeit, die nicht umgewandelte Feuchtigkeit, so würden wir das von der TCM her ja sagen, dass man da doch sagt, okay, also das war handeln wir mal schön um, auch damit wir uns wohler fühlen. Denn ich habe jetzt neulich ein Ernährungsnaturell beraten. Ich finde die eigentlich ganz schön, also die zieht sich auch immer toll an. Aber sie sagt, sie kriegt die Schuhe nicht mehr zugebunden. Und da hört es dann auf. Und sie schnauft, wenn sie die Treppe raufgeht. Ja? Also das sind so Zeichen, da ist das Wohlfühlgewicht ernährungsnaturell hin oder her überschritten. Und das hatte sie auch selber so im Gefühl. Und dann würde man natürlich schon helfen und erklären, wie sie abnehmen kann.
Genau, und das ist der Punkt, weil ganz davon abgesehen, die TCM findet strikte Diäten auch nicht gut. Aber das Ernährungsnaturell ist da auch wirklich der falsche Ansprechpartner. Was ist denn deine Erfahrung? Wie nimmt denn so ein Ernährungsnaturell am besten ab? Und welcher Punkt ist da ganz wichtig?
Also Menschen genießen ja unterschiedlich. Und das Ernährungsnaturell, für das Ernährungsnaturell ist eine wichtige Komponente beim Genießen die Fülle. Ja, während wenn ein Empfindungsnaturell so einen schön dekorierten Fünf-Elemente-Teller sieht mit einem Brokkoli-Röschen und ein bisschen Hirse und ein paar Azuki-Bohnen, dann kommt ein Lächeln in sein Gesicht und ein Ernährungsnaturell würde diesen Teller angucken und wirklich ganz deprimiert sein und sagen, das ist doch kein Essen. Und da sehe ich eben einen Vorteil von Fünf-Elemente-Ernährung, dass man im Grunde genommen nicht hungern muss. Also für ein Ernährungsnaturell ist das einfach überhaupt nicht schön zu hungern. Ich denke, es ist für keinen Menschen schön, aber für ein Ernährungsnaturell ist es einfach, der Genuss ist dann völlig weg. Ja, und von daher ist es eben ganz gut zu sagen, du hast ja eben von dem verschlackten Gewebe gesprochen, dass es unglaublich oft dadurch entsteht, wenn man eine Käsestulle isst zum Beispiel. Mhm. Ne? Käse macht Feuchtigkeit, das Brot blockiert die Umwandlung, jedenfalls beim Ernährungsnaturell. Und also, dass man dann sagt, okay, für eine halbe Käsestulle können Sie einen ganzen großen Teller Wokgemüse essen. Mhm. Und das ist dann oft so ein Punkt, wenn man sagt, hey, Sie müssen nicht hungern und Sie können wirklich reichlich essen. Das ist, glaube ich, ein Weg oder das ist auch so meine Erfahrung, wo man dem Ernährungsnaturell dann so ein bisschen Lächeln abgewinnen kann und wo man auf der Basis, wo man dann diskutieren kann, wo man verhandeln kann, was könnten Sie sich denn vorstellen, wegzulassen? Denn ohne auf Milchprodukte und vor allen Dingen Schweinefleisch und Brot zu verzichten, würde kein Ernährungsnaturell abnehmen.
Jetzt ist ja gerade bei den Menschen, die gerne abnehmen wollen, so eine richtige Furcht vor Kohlenhydraten, die sich so ein bisschen breit macht. Und ich habe schon erklärt, dass eigentlich dieses gekochte Getreide, also diese Art von Kohlenhydraten, so eine tolle Wirkung haben und eben auch etwas Ausleitendes, Entschlackendes haben. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade ein Ernährungsnaturell schon mal da zu viel zugreifen kann. Was wären da so deine Empfehlungen?
Ja, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, weil ich immer gesagt habe, es ist ein Unterschied zwischen Brot und gekochtem Getreide, weil das gekochte Getreide baut auf und entschlackt zugleich. Aber wir müssen immer gucken, jeder Stoffwechsel ist anders, jeder Mensch ist anders. Und was ich nach einer Weile verstanden habe, ist wirklich, dass Ernährungsnaturelle mit der Verstoffwechslung von komplexen Kohlenhydraten in Form von Getreide oft Probleme haben, in der Weise, dass sie dann oft nicht abnehmen. Meine Erfahrung ist aber, dass das vor allen Dingen sich auf den Abend bezieht. Also, dass man schon Reis, Hirse, Couscous und so weiter, gekochte Getreide auch als ernährungsnaturell essen kann und dass das auch gut ist. Es ist auf jeden Fall viel besser als Brot. Also, das ist mal allemal so. Aber wenn abends noch eine stark kohlenhydrate Mahlzeit zu sich genommen wird, dass es dann eventuell für das ernährungsnaturell so sein könnte, dass die Ausscheidung blockiert wird.
Okay, das klingt machbar, aber ganz ehrlich gesagt, es kann halt auch einfach sein, dass man dann im Laufe des Abends wieder Hunger kriegt, oder? Weil ich packe mir da jetzt an die eigene Nase, mir geht das so. Also wenn ich abends nicht auch eine gewisse Reichhaltigkeit habe und Kohlenhydrate, dann habe ich um 9:30 richtig Hunger. Und das ist ja was nicht so toll ist. Also mit Hunger ins Bett gehen ist jetzt nicht gerade das gute Gefühl. Was könnte man denn da so zum Abschluss als Idee noch einem ernährungsnaturellen Menschen mit auf den Weg geben, wie er dann reagieren kann?
Also zum einen ist es natürlich so, dass ein Ernährungsnaturell nicht so leicht auf einen Hungerast kommt, wie du jetzt, ne, als okay. Empfindungsbewegungsnaturell. Sie haben eher, also ein Ernährungsnaturell ist eigentlich der Supertyp zum Hungern. Ja, physiologisch betrachtet. Mhm. Sie haben ja dieses sehr stark ausgeprägte Endoderm. Sie haben ein sehr starkes Verdauungssystem und sie können gut speichern. Mhm. Ja, was ein Empfindungsnaturell nicht so gut kann. Speichern ist fürs Empfindungsnaturell schwer und deshalb kommen sie leicht wieder in einen Hunger, was beim Ernährungsnaturell eigentlich nicht der Fall ist. Es ist mehr die Lust. Ja, aber auch die Lust ist ja natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und was ich dann immer empfehle, ist, dass eben halt noch irgendwas da ist, wo man dann irgendwie, ja, noch sowas wie meinetwegen Süppchen oder so. Mhm. Ne, das hatten die alten Chinesen. Immer eine Suppe auf dem Herd, hatte meine Oma übrigens auch. Wenn wir ins Bett gingen und hatten noch mal Hunger, dann war da eine heiße Suppe. Jetzt ist die Oma nicht mehr da und es kocht auch keiner ständig eine Suppe. Und deshalb, mein Mann und ich, wir kaufen auch immer Fertigsuppen aus dem Bioladen. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere die Nase rümpfen, aber ich muss wirklich sagen, das funktioniert. Und ehe man dann irgendwie sich doch irgendwas dann reinschiebt, sage ich mal, noch ein bisschen Brot oder sowas, was dann wirklich schwer im Magen liegt. Die Suppe füllt eigentlich gut den Magen aus. Es gibt nochmal so das Gefühl von Beruhigung, ja, also denn es ist kein Hunger, sondern es ist irgendwie, da fehlt noch ein bisschen was. Und das kann man eigentlich durch eine Suppe ganz schön ausgleichen. Und die würde ja nicht so viel ausmachen. Und bei Kohlenhydraten ist ja auch gemeint, komplexe Kohlenhydrate von Getreide, also nicht von Gemüse. Mhm. Ne?
Mhm. Naja, und diesen Suppengedanken finde ich allein deshalb schon gut, weil die Alternative, du hast jetzt gesagt, vielleicht nochmal eine Käsestulle, aber in der Praxis ist es vielleicht sogar eher dann doch der Griff in die Chipstüte oder zur Schokolade oder so. Also dann ist auch eine Dosensuppe und ich bin da ganz bei dir. Ich finde das total toll. Das muss in den Alltag passen und das muss mit unserem Leben irgendwie übereinstimmen. Und dann finde ich das eine sehr, sehr schöne Idee so zum Abschluss. Und ja, jetzt weiß ich auch, warum ich immer viel schneller Hunger habe. Auch sehr spannend. Über diesen Aspekt habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich habe nur während der ganzen Folge gedacht, wo ist denn mein Ernährungsnaturell? Aber ganz ehrlich, ich weiß ja, wir tragen alle in uns und ich esse auch furchtbar gerne und ich kann auch sehr gerne und gut genießen. Also ich glaube, ich bin dann doch noch zu retten. Ja, Soni, du bietest mittlerweile auch eine eigene Ausbildung für die Physiognomik an. Also ich habe ja meine TCM-Ausbildung bei dir gemacht und da war Physiognomik lief da mit sozusagen. Jetzt gibt es eine eigene Ausbildung. Wo findet man die? Wo kann man sich darüber informieren?
Ja, ich bin ja sozusagen die Einzige, die Physiognomik auch mit den fünf Elementen verbindet. Und da gibt es immer zwei Wochenenden in meiner Grundausbildung zum Fünf-Elemente-Ernährungsberater, die nur Physiognomik beinhalten. Und da kann jeder mitmachen, der sich für Physiognomik interessiert. Und es gibt mittlerweile eine eigene Ausbildung in Physiognomik. Da läuft gerade eine dem Ende zu. Und manchmal muss man dann ein bisschen warten, bis eine neue anfängt. Aber ich bin zuversichtlich, die neue kommt bestimmt.
Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, weil es ist unglaublich spannend. Und wir haben ja hier in Deutschland, wenn wir keine Heilpraktiker oder Ärzte sind, leider nicht die Möglichkeit, Zungendiagnose oder Pulsdiagnose zu machen, was ja so in der TCM eigentlich das Gängige ist. Und deswegen finde ich das sehr schön, die Physiognomik im Gepäck zu haben, einfach weil sie auch ein bisschen das Auge schult, die Wahrnehmung, wie sitzt jemand vor mir, spricht mich da gerade Feuchtigkeit an oder Trockenheit. Und ja, also insofern jeder, der sich dafür interessiert und auch vielleicht einfach ein bisschen auf Selbsterkundung gehen möchte, da ist da mit Sicherheit gut aufgehoben. Also ganz großes Dankeschön, Soni. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Ich schicke dir zusammen mit Soni herzliche Grüße und vergiss nicht, Essen hilft immer. Wenn du wissen möchtest, in welchem Muster du dich gerade befindest, Ob du ein Hitzkopf bist oder doch eine Frostbeule, eher der Typ Suppe oder der Typ Salat, dann besuche mich auf meiner Website www.jederbauchistanders.de. Dort kannst du dich in meinem Newsletter eintragen und mein kostenloses E-Book TCM Start Easy inklusive Test downloaden.